Bitte macht eure Bibeln auf, wenn ihr dabei habt. Wir kommen zum Markus-Evangelium für diese Predigt. Und wir schlagen Markus-Evangelium Kapitel 9 auf und lesen ab Vers 14, Vers 14 bis 29. Bevor wir lesen, wollen wir noch kurz beten. Herr, wir danken für dein Wort, dein gutes Wort an uns. Hier haben wir in dieser Stelle eine Geschichte. Und Jesus handelt. Und wir wollen, Herr, Jesus sehen. Wir wollen sein Werk bewundern. Wir wollen lernen von dir, von Jesus. Wir wollen ihn klarer sehen und besser lieben lernen. Das beten wir in seinem Namen. Amen. Es ist eine dramatische Geschichte, was wir hier lesen in diesen Versen. Es ist eine Geschichte von vielen, die in den Evangelien vorkommen. Was hat Jesus alles gemacht in seinem Dienst? Wie war er dann unterwegs? Hat er alles gemacht als Wunderwirker, als Sohn Gottes? Und wenn wir hören, was er hier gemacht hat, wie ein kranker Junge, kann man sagen, wie es ihm ging und was Jesus dagegen getan hat, müssen wir staunen. Wenn das ein Film wäre, wäre diese Szene sehr eindrücklich. Man muss sich das vorstellen, wie das war. Wir lesen ab Vers 14, Markus 9. Und als sie zu den übrigen Jüngern kamen, das ist Jesus mit Johannes, Petrus und Jakobus. Als sie zu den anderen übrigen Jüngern kamen, sahen sie eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die ganze Volksmenge ihn sah, erstaunte sie sehr und sie liefen herbei und begrüßten ihn, Jesus. Und er fragte sie, worüber streitet ihr mit ihnen? Und eine aus der Volksmenge antwortete ihm, Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der einen stummen Geist hat. Und wo er ihn auch ergreift, zerrt er ihn zu Boden, er schäumt und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich sagte deinen Jüngern, dass sie ihn austreiben möchten. Und sie konnten es nicht. Er aber antwortete ihnen und sprach, ungläubiges Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Bringt ihn zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und als der Geist ihn sah, zerrte er ihn zugleich. Und er fiel zur Erde, wälzte sich und schäumte. Und er fragte seinen Vater, wie lange ist es her, dass ihm dies geschehen ist? Er aber sagte, von Kindheit an. Und oft hatte ihn bald ins Feuer, bald ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Aber wenn du etwas kannst, so habe Erbarmen mit uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du das kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als aber Jesus sah, dass eine Volksmenge zusammenläuft, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du stummer und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Und er schrie und zerrte ihn heftig und fuhr aus, und er wurde wie tot, sodass die meisten sagten, er ist gestorben. Jesus aber nahm ihn bei der Hand, richtete ihn auf und er stand auf. Und als er in ein Haus gegangen war, fragten ihn seine Jünger allein, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Und er sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren als nur durch Gebet. Das ist das Wort des Herrn. Es ist eine dramatische Geschichte. Ich denke, ihr würdet mir zustimmen. Die Heilung eines besessenen Kindes mit fast wie tot, herumwälzen, schäumen in dem Mund. Mittelpunkt dieser Geschichte ist Jesus und was er macht. Die Evangelien sind ja voll vom Wirken Jesus, von Zeichen und Wundern, von seiner Lehre, auch was er lehrt, und von seinen Reden. Und hier haben wir, in dieser Passage haben wir alle diese Dinge zusammen. Eine erstaunliche Episode. Jesus heilte diesen Jungen, diesen Knaben. Er begegnete den Vater des Jungen in einem unvergesslichen Austausch. Und wir haben auch gelesen, wie er seine Jünger auch unterrichtet hier, was sie daraus lernen sollten. Aber was ich in dieser Geschichte speziell herausnehmen will, unterstreichen will, ist ganz einfach, Jesus hilft. Jesus hilft. Jesus ist gebeten worden, vom Vater dieses Knaben zu helfen. Vers 22. Und Jesus hat geholfen. Jesus hat diesem Jungen und seinem Vater geholfen. Und wir wollen lernen, wie Jesus auch uns hilft. In dieser Geschichte hilft Jesus also. Es ist nicht die erste Heilung, die Jesus vollbracht hat. Wir haben in den Evangelium, im Markus-Evangelium speziell, könnten wir auch vorher von anderen Heilungen lesen, schon von Kapitel 1. Heilungen von Kranken. Und dieser Junge, dieser Knabe, der hatte schwere Krankheitssymptome und Zeichen. Aber wir wissen auch mehr. Dieser Junge war krank, weil er einen unreinen Geist in sich hatte. Einen Geist der Stummheit. Ein Dämon, könnten wir sagen. Und sagt die Schrift auch. Unreiner Geist, Dämon. Dieser unreine Geist hat ihn gequält und krank gemacht. Und Jesus hat ihn geheilt. Er hat diesen unreinen Geist ausgetrieben, ausgeworfen. Es ist auch nicht das erste Mal, dass wir von einer Austreibung lesen, die Jesus gemacht hat. Im Markus-Evangelium ist das schon mal vorgekommen. Wenn ihr zurückschauen wolltet, schon im ersten Kapitel in der Synagoge in Kapernaum. Es gab dann auf der anderen Seite des Sees dieser rasende Mann mit dem Dämon Legion in Gerasenes, hat Jesus geheilt. Im 7. Kapitel dann die Tochter der kananäischen Frau hatte einen unreinen Geist, hat Jesus ausgetrieben. Jedes Mal lernen die Beteiligten, die Leidenden etwas von Jesus. Und jedes Mal lernen wir auch etwas mehr von Jesus, wie er ist, wie er wirkt. Von seiner Macht lernen wir, von seiner Autorität über der Welt, über den Geisten. Und wir lernen von seinem Auftrag in dieser Welt. In dieser Geschichte, überhaupt im Markus-Evangelium, ist es das erste Mal, dass wir dieses Wort, und ich habe schon heute Morgen bin ich auf gewisse Worte eingegangen, finde es interessant, dieses Wort helfen oder hilft. Das ist das erste Mal im Markus-Evangelium, dass dieses Wort hilft vorkommt, dass Jesus hilft. Wie tut er das? Das werden wir erst entfalten in dieser Geschichte. Wir hören, wie Jesus redet. Wir hören in diesem Fall nicht, dass er mit dem Betroffenen selber redet. Er redet nicht mit dem Knaben. Ich glaube, der Knabe hatte nichts verstehen können. Das war ein, ein Geist der Stummheit, aber wir lesen auch ein Geist der Taubheit auch. Wahrscheinlich hat dieser Junge überhaupt nicht hören können, geschweige denn reden. Ein armer junger Mann. Aber Jesus hat zur Menge gesprochen, zu diesen großen Menschenmenge. Es gab etwas Aufruhr und er hat gesagt, oh du ungläubiges Geschlecht. Er bringt den Glauben schon ins Gespräch. Vers 19. Er sprach mit dem Vater. Vers 23. Er sprach zum unreinen Geist selber, um ihn auszutreiben. Vers 25. Und am Schluss hören wir auch, wie er mit den Jüngern redet, um den Fall zu kommentieren. Jesus hatte seinen 12 Jungen Vollmacht gegeben, Dämonen auszutreiben, unreine Geister auszutreiben. Das hätten wir vorher lesen können, Markus 6 zum Beispiel. Also diese Gabe von Jesus haben sie eigentlich gehabt, diese Jünger. In diesem Kontext kommt dann diese Geschichte also, dass Jesus, die in den Versen vorher im Kapitel 9 lesen wir von der Verklärung, von Jesu Verklärung. Er war auf dem Berg mit Jakobus, mit Johannes, Jakobus und Petrus. Die waren zusammen. Die kommen dann runter in die Welt. Da sind Leute und es war etwas Aufruhr. Und diese anderen Jünger, die waren offenbar in dieser Zeit im Dienst gewesen. Und sie haben Dämonen ausgetrieben. Das können wir annehmen. Aber einen Dämon konnten sie nicht austreiben. Diesen. In dieser Geschichte. In diesem jungen Knaben. Und Jesus fragt, was los ist. Und dann lernen wir, es ist hier dokumentiert für uns. Es war den Jüngern Jesu nicht gelungen, diesen Geist auszutreiben. Aber das hat in anderen Fällen gewirkt. Sie haben das gekonnt. Was war also hier anders? Und die Frage stellen die Jünger auch. Und das haben wir gelesen am Ende dieser Episode. Wir kommen kurz nachher drauf. Aber Jesus konnte es. Das ist der wichtige Punkt hier. Jesus konnte das tun, was seine Jünger nicht tun konnten. Er konnte diesen Geist austreiben. Und Markus erzählt uns diese Geschichte. Diese Geschichte ist Markus wichtig. Diese Geschichte kommt auch in den anderen Synoptiken vor, in Matthäus und Lukas. So eine wichtige Geschichte. Aber für Markus scheint es besonders wichtig zu sein. Er schreibt mehr darüber als die anderen. Das ist überraschend. Meistens ist er sehr kurz in seinen Beschreibungen. Sein Evangelium ist viel kürzer als die anderen, sehr knapp. Aber hier schreibt er mehr, gibt uns mehr Details. Wir hören eine detaillierte Vorgeschichte vom Sohn, wie der Vater erzählt, wie das gegangen ist, was für Symptome er gehabt hat. Und dann bekommen wir auch einen ausführlichen Bericht über diese aktuelle Episode mit all diesen klinischen Details, kann man fast sagen, wie es dem Jünger gegangen ist, den armen jungen Knaben. Es war ein schwerer Fall. Es war eigentlich erstaunlich, dass dieser Junge noch lebte. Dieser unreine Geist hat ihn versucht, mehrmals umzubringen, in Feuer, in Wasser. Es war ihm nicht gelungen. Dieser junge Knabe hat überlebt bis jetzt, um Jesus zu begegnen. Wir sollen erkennen, aus welch schwerer Situation Jesus geholfen hat. Es gab hier also eine Hilflosigkeit. Heute Morgen haben wir ganz groß gesehen, wir haben Zeit verbracht, Hilflosigkeit anzuschauen im Psalm 10. Und hier erkennen wir in dieser Geschichte eine große Hilflosigkeit auch, konkret in dieser Episode. Es gibt mehrere hilflose Personen eigentlich. Wir könnten die Jünger betrachten, sie waren hilflos, sie konnten eigentlich unreine Geister austreiben, aber in diesem Fall waren sie erfolglos, sie waren wie hilflos. Der Vater war hilflos. Der konnte nichts für seinen Sohn tun. Und der Knabe, selbst der besessene junge Mann, war natürlich hilflos. Dieser Knabe, der war völlig ausgeliefert diesem bösen, unreinen Geist. Er konnte nichts. Der war taub und stumm. Der Geist hat gemacht, was auch immer er wollte mit diesem jungen Mann. Ins Feuer geworfen, ins Wasser geworfen. Dieser arme junge Knabe war hilflos. Er konnte nichts dagegen tun. Das können wir verstehen. Wir können vielleicht nicht in aller Einzelheit verstehen, wie sich das gefühlt hat, so in dieser Situation zu sein. Aber es ist offensichtlich, mit diesem schweren Geist in sich, dieser Knabe ist voll ausgeliefert worden, den Umständen, dem Bösen. Und interessanterweise, wir könnten den Vater auch hier schauen, wie hilflos er war. Stellen wir uns vor, wie es ihm gegangen ist, dem Vater. Er litt, er hat gelitten, weil eine liebe Person betroffen war. Er war krank, er war besessen. Und er konnte selber nichts tun. Er konnte nur anschauen, er konnte nur mitleiden und hoffen jedes Mal, dass der Geist, der unreine Geist, es nicht gelingt, seinen Sohn umzubringen. Es ist nicht einfach, eine geliebte Person so ausgeliefert zu sehen. Und es ist nicht einfach, den eigenen Sohn so krank und ausgeliefert und besessen zu sehen. Er ist Vater, der sollte eigentlich für ihn sorgen können. Der sollte ihn zu einem Heiler bringen. Der sollte vielleicht Geld ausgeben für seine Heilung. Aber er kann nicht. Er kann nicht helfen. Bisher hat nichts geholfen. Und endlich einmal hörte, dass Jesus und seine Jünger da sind. Und er kommt zu Jesus. Jesus ist selber nicht da, aber seine Jünger sind da. Sie können Geister auswerfen, austreiben. Und er kommt und es gelingt nicht. Ach, hilflos ist er. Was soll er jetzt tun? Er ist am Ende. Er hat keine Hoffnung mehr. Er ist wie am Ende seiner Kräfte. Und so kann er nur noch erschöpft sagen, wenn er Jesus endlich mal zu Gesicht bekommt: Jesus, wenn du etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Und hier nimmt Markus dieses Wort, helfen. Hilf uns, Herr, hilf uns, Vers 22. Und Jesus hilft. Er hilft doch. Wie hilft er? Er gibt Antwort auf den Mann und er handelt. Er gibt Antwort auf der Stelle und er handelt auf der Stelle. Die Verse 22, 23, Jesus gibt dem Vater eine Antwort. Er verwickelt ihn in ein Gespräch. Er prüft. Es ist, als ob er Jesus diese Bitte prüft. Was will er wirklich? Er fordert ihn heraus. Warum will er das? Das sehen wir ab und zu in diesen Geschichten, wenn ein offensichtlich Kranker, zum Beispiel ein Aussätziger mit Leprosy, zu ihm kommt. Ein Aussätziger kommt. Offensichtlich ist er in Not, braucht Heilung. Und Jesus fragt ihn: Was soll ich für dich tun? Und Jesus auch hier, er prüft gewissermaßen nach. Er prüft den Glauben des Mannes, die Stärke dieses Wunsches. Er hat nicht sofort gehandelt und geheilt, Jesus. Und der Mann, der Vater, hätte vielleicht daraufhin einfach weggehen können, enttäuscht und gesagt, das funktioniert nicht, Jesus versteht mich nicht, sich von Jesus abgewandt und enttäuscht und ungeheilt und ungeholfen nach Hause. Sagt Jesus mir wirklich nein? Will er nicht heilen? Habe ich richtig gehört? Sagt Jesus, ich könnte mir selber helfen, falls ich genug Glauben hätte? Geht's um den Glauben? Er gibt nicht auf, dieser Mann. Er gibt nicht auf. Er redet weiter mit Jesus. Er ist hartnäckig. Er glaubt doch, sagt er. Aber er weiß, er kann nicht selber. Er ist selber zu schwach. Der Glaube ist zu schwach. Und so bittet er nochmal um Hilfe. Da kommt zum zweiten Mal dieses Wort wieder vor. Hilfe. Er bittet diesmal Hilfe. Hilf meinem Unglauben. Hab Erbarmen, hilf uns, hilf meinem Unglauben. Und jetzt, Vers 24, 25, Jesus handelt sofort. Er wandte sich an den unreinen Geist und befahl ihn, auszufahren und nie wieder zurückzukommen. Ja. Das als Antwort auf diese Bitte, auf diese eindringende Bitte um Hilfe. Es gibt eine andere Stelle in allen vier Evangelien, eine andere Stelle, wo dieses Wort Hilfe vorkommt. Wie ihr seht, ich möchte nochmal kurz auf dieses Wort eingehen. Ich finde das ganz interessant und wichtig für uns. Eine andere Stelle in einem Evangelium, wo dieses Wort gebraucht wird. Das ist im Matthäus-Evangelium, Kapitel 15, und in der Geschichte nach Vers 21, wenn ihr später, oder wenn ihr hier vielleicht jetzt anschauen wollt. Es ist eine ähnliche Geschichte. Es ist eine andere Geschichte, es ist nicht die Geschichte von diesem jungen Knaben, aber es ist eine andere Geschichte von einer besessenen, von einem dämonbesessenen Tochter. Es ist die Tochter der kananäischen Frau. Mit einem unreinen Geist. Und diese Frau ist nicht Jüdin, nicht eigentlich vom Volk Israels. Die kommt auf Jesus, will Jesus Aufmerksamkeit und schreit. Jesus gibt ihr zuerst keine Antwort, als ob er sie nicht gesehen hatte. Aber dann schreit sie eindringlich und sie schreit, was schreit sie? Herr, hilf mir! Hilf mir! Was kann sie sonst tun? Sie ist auf die Hilfe Gottes, auf Jesus angewiesen. Sonst keine Hoffnung mehr. Und dann gibt Jesus Antwort. Aber wiederum anscheinend negativ. Er sagt, er sei nicht zu den verlorenen Schafen. Es sei doch zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels berufen worden. Deswegen ist er gekommen, nicht zu dieser Frau von Kanaan, von den umliegenden Ländern. Dafür ist er gar nicht da, sagt er. Aber diese Frau ist hartnäckig und sie sagt, aber was sagt sie? Wisst ihr noch? Wisst ihr diese Geschichte? Auch die Hunde können Brocken vom Tisch der Herren essen, fressen. Und Jesus erkennt. Kennt in dieser Frau einen unglaublich großen Glauben. Und er sagt ihr, dein Glaube ist groß. Und er heilte ihre Tochter sofort. Das sind die einzigen Stellen in allen Evangelien, wo dieses Wort Hilf, helfen vorkommt. Interessant? Finde ich interessant und vieldeutend. Es gibt natürlich andere Worte für helfen, die vorkommen. Und diese anderen Worte sind immer wie mit anpacken. Heute Morgen haben wir es auch angeschaut, wie kann ich helfen? Kann ich helfen, den Müll auszutragen? Kann ich bei den Aufgaben helfen? Ich gebe dir einen Tipp, ich helfe dir. Das ist nicht die Hilfe, von der hier die Rede ist. Hier ist eine existenzielle Hilfe, eine ultimative Hilfe. Nicht ein paar Tipps zum Leben. Ohne diese Hilfe geht gar nichts. Es ist die göttliche Kraft, die nur Jesus hat. Und wenn wir sagen, Jesus hilft, dann reden wir davon, dass das Unmögliche möglich gemacht wird. Das haben wir auch in unserem Text gehört, in Vers 24. Alles ist möglich dem, der glaubt. Und der glaubt, er glaubt nicht in der eigenen Kraft. Die eigene Kraft ist nie gut genug. Der glaubt und die glaubt, dieser Glaube ist in Jesus Christus. Und Jesus wirkt in diesem Glauben. Deswegen funktioniert das im Glauben. Was Jesus will, geschieht. Jesus half also, wo nicht einmal seine eigenen Jünger helfen konnten. Es war sicher ein schwerer Fall. Das sehen wir von den Beschreibungen, wie schwer das war in den Details. Es zerrte ihn heftig hin, lesen wir. Er fiel um wie tot. Aber es war nicht so, dass der Fall einfach zu schwer war für die Jünger. Nur so, dass es so schwer war, dass nur Jesus das tun konnte. Die Jünger fragen ihn danach, was war dann? Warum konnten wir das nicht tun? Verse 28, 29. Und Jesus sagt dann etwas vielleicht Überraschendes. Diese Art kann nicht anders ausgetrieben werden, als nur durch Magie? Gebet. Nicht spezielles Wissen, nicht lebenslange Übung, nicht starke Muskeln, nicht die richtige Technik. Gebet. Scheinbar etwas Einfaches, oder? Und der Punkt hier, das lesen wir aus all diesen Anspielungen mit dem Glauben, der Punkt hier ist, dass Gebet sehr eng mit dem Glauben verbunden ist. Der Glaube ist im Mittelpunkt dieser Hilfe. Wie jemand einmal gesagt hat, ein Theolog, ganz einfach auf den Punkt gebracht, was Gebet ist. Er sagte, das Gebet ist der an Gott gerichtete Glaube. Das Gebet ist der an Gott gerichtete Glaube. Richtig, finde ich. Man betet nicht wirklich ohne Glauben. Man kann Gebete sprechen, vielleicht lesen. Wenn man wirklich betet, ist das mit einem Glauben, mit dem Glauben. Ein starkes Gebet ist nicht ein langes Gebet, ist nicht ein elegantes Gebet, nicht ein kluges Gebet. Ein starkes Gebet ist ein Gebet, das den Herrn in völligem Vertrauen und im Wissen des eigenen Unvermögens gesprochen wird. Ich kann nichts, aber Herr, du kannst es. Ich bitte dich, tu es. Das ist Gebet. Wir erinnern uns das Gleichnis von Jesus vom Pharisäer und dem Zöllner, die beide beten. Das ist Lukas 18. Der Zöllner aber stand ganz abseits, der Zöllner. Im Gegensatz zum Pharisäer, der ein sehr elegantes, lange, selbstbezogenes Gebet gesprochen hat. Und dieser Zöllner, diese verachtete Person, der sagte, er stand ganz abseits und wagte nicht einmal, seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug sich an die Brust und sagte, Gott sei mir Sünder gnädig. Amen. Und Jesus sagte, ich sage euch, dieser ging befreit in sein Haus zurück. Ein einfaches Gebet, ein Gebet voll im Glauben, nur an Jesus gerichtet. Jesus hilft also wirksam aus den schwersten Situationen. Und er hilft als Antwort auf den beharrlichen Glauben. Und ich möchte schließen mit Überlegungen. Das ist die Hilfe, die wir benötigen. Die Hilfe, die Jesus bringt, ist die Hilfe, die auch wir benötigen. Wir haben diese Geschichte gelesen, ist wahr, so hat Jesus geholfen. Tut er das auch jetzt? Hilft er dir und mir? Die Hilfe, die Jesus bringt, ist radikal. Wir bitten nicht Jesus, uns zu helfen, damit wir unseren eigenen Plan fürs Leben realisieren können. Also es geht nicht darum, dass ich sage, Jesus, hilf mir, ich will der beste Arzt in der Schweiz werden. Das ist nicht das Gebet. Das ist nicht die Hilfe, die, vielleicht will er das, aber das ist ein selbstsüchtiger Gebet. Vielleicht hast du Pläne. Du bittest den Herrn um Hilfe. Ist das die Hilfe, die Jesus anbietet, die Jesus wirklich leisten will? Seine Hilfe rettet vom Tod. Seine Hilfe befreit von der Sünde. Seine Hilfe richtet die hoffnungslos Gefallenen wieder auf. Seine Hilfe verändert Leben. Seine Hilfe verwandelt Herzen. Seine Hilfe gibt völlig neue Orientierung. Seine Hilfe versöhnt mit Gott, dem Vater. Siehst du dich widerspiegelt irgendwie in dieser Geschichte in Markus 9? Der hilflose Sohn vielleicht, dem Bösen völlig ausgeliefert, der ihn umbringen will. Er ist hin und her geworfen von höheren Kräften in Geist und Körper. Der konnte nicht mal Jesus um Hilfe schreien. Der konnte nichts sagen, der war stumm. Was soll er tun? Der war hilflos. Der braucht Jesus Hilfe. Und Jesus sah ihn und Jesus hatte Erbarmen. Jesus hilft. Jesus ist mächtiger als der Widersacher. Oder vielleicht siehst du dich im hilflosen Vater. Er beim besten Willen und bei allen Ressourcen, vielleicht war er reich, hatte alles, was nötig war, viele Kontakte mit guten Ärzten und Medizinmännern und Frauen, aber das hat nicht geholfen. Er konnte diesem Sohn nicht helfen. Und er weiß auch, das lernen wir aus dieser Geschichte, er konnte nicht genug glauben. Das hat er gespürt. Hilf Herr meinem Unglauben. Jesus hilft. Jesus hört ihn. Jesus gibt Antwort. Jesus handelt für ihn. Jesus gibt ihm seinen gesunden Sohn zurück. Jesus hilft. Beide spüren diese Hilflosigkeit. Und wisst ihr, wir sind hier gläubige Christen. Wir waren selber hilflos der Sünde ausgeliefert. Lesen wir schön in den ersten Versen von Epheser 2 zum Beispiel. Tod in unseren Sünden, ausgeliefert, da können wir nichts. Wir können uns nicht selber helfen. Wir können uns nicht rechtfertigen vor Gott. In der Sprache von Römer 3, 12, alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Ist nicht auch einer. Wir erkennen immer noch, oder rede ich nur von mir selber, wenn ich sage, unser Glaube ist schwach? Hast du einen sehr starken Glauben? Wer hat einen sehr starken Glauben? Dann musst du, wie dieser Mann, Jesus zuschreien. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Diese Menschen in dieser Geschichte, die haben den Tiefpunkt erreicht. Die waren ohne Hoffnung anscheinend, bis Jesus gekommen war. Nicht einmal die Jünger Jesu haben geholfen, helfen können. Das waren die Diener unseres Herrn selber. Sie konnten zuerst nicht helfen. Aber Jesus hilft. Es ist seine Kraft über den Teufel. Es ist Kraft seiner Vergebung, dass wir leben im Herrn. Kraft seiner Gerechtigkeit. Und das durch den Glauben. Dieses Bild stellt euch vor wie eine Filmszene, dass Jesus diesen armen Knaben reicht mit der Hand. Steht im Vers 27. Jesus aber nahm ihn bei der Hand, richtete ihn auf und er stand auf. Das ist ein Bild dafür, wie Jesus uns aus unseren Sünden geholfen hat. Und Jesus hilft immer noch. Jesus hilft immer noch. Der Herr Jesus hat dich errettet. Und Jesus versteckt sich nicht. Wir erinnern uns an diese Ausruf im Psalm 10 von heute Morgen. Wo steckst du, Gott? Verbirgst du dich von mir? Jesus versteckt sich nicht. Jesus gibt Antwort auf jeden, der ihn im Glauben anruft. Römer 10. Jesus hört auf dich. Jesus sieht dich. Jesus lädt dich ein. Jesus festigt dein Herz in Liebe. Jesus schafft Recht dem Vaterlosen und dem Bedrückten. Jesus schafft dir Recht. Wir hatten es vorhin von Elend zu tun. Ich bin erinnert an die erste Frage vom Heidelberger Katechismus. Und was sollen wir erkennen? Erste Frage und zweite Frage. Wir sollen erkennen, wie groß unsere Sünde und Elend ist. Menschlich gesehen sind wir hoffnungslos. Und die einzige Hilfe ist die Hilfe unseres Heilands, Jesus Christus. Nur Jesus kann so grundlegend, tiefgreifend helfen. Er rettet vollkommen. Das sind die eindrücklichen Worte aus Hebräer 7, Hebräer 7, 25. Er rettet vollkommen. Jesus Christus sei Ehre und Dank dafür. Amen. Jesus Christus, wir danken dir für deine Hilfe, deine Bereitschaft, von dir zu geben, dich aufzuopfern. Wir danken dir, dass du dein Leben hingegeben hast für uns, für dein Volk. Und dass wir im Glauben Teilhabe haben am Leben. Wir danken, Herr, für diese Geschichte, für diesen Bericht aus diesem Kapitel, wo wir lernen, wie du geholfen hast, ganz konkret in dieser Stunde, wo Not war. Du bist angesprochen worden, du bist gebeten worden zu helfen und du hast geholfen. Herr, hilf uns, in diesem Glauben zu dir zu kommen. Auch wenn wir warten müssen, aus irgendeinem Grund, weil es dir so gut und recht ist, wenn es so ist, als ob der Herr sich vor uns verbirgt, hilf uns, Herr, im Glauben dran zu bleiben, Geduld zu haben, immer wieder zu fragen und, Herr, deine Kraft und deine Hilfe zu erfahren. Wir danken dir. Amen.